Steuermannschaft, der Kanzlei-Podcast mit Daniel Kubitzer und spannenden Gästen aus der Branche. Zusammen setzen wir Kurs Richtung Zukunft und beleuchten die aktuellen und zentralen Branchenthemen für eine nachhaltige Kanzleientwicklung.
Herzlich willkommen. Mein heutiger Gast ist Melita Liene. Melita ist Unternehmerin, Coach und begleitet Kanzleien in der strategischen Personal- und Organisationsentwicklung. Melita, schön, dass du hier bist.
Danke, Daniel. Vielen Dank auch für die Einladung.
Fangen wir mal bei dir mal ganz vorne an. Wie bist du denn in die Branche der Steuerberatung gerutscht?
Ja, das ist eine spannende Frage. Ein sehr guter Freund von mir ist Steuerberater, arbeitet in einer größeren Kanzlei. Und der hat mir vor vielen Jahren, also schon 12, 13 Jahre her, sehr, sehr häufig abends immer die Ohren voll gequatscht sozusagen, wie viel Arbeitsbelastung die Kanzlei hat. Führungsthemen waren immer so Themen, wo er Stimmungsschwankungen hatte. Und da das auch mein persönlicher Steuerberater war und ist, hat er so letztendlich angefangen, mich mit der Branche auseinanderzusetzen. Und 2015 hat er sich dann auch von mir coachen lassen, so dass ich damals die ersten Berührungspunkte mit Steuerberaterkanzleien hatte.
Wir merken auch, dass Coaching immer mehr ein Thema wird in der Steuerberatung. Liegt vielleicht auch daran, weil es immer mehr größere Einheiten gibt, wo immer mehr Menschen zusammenarbeiten müssen. Das war ja so der Start in die Steuerberaterbranche. Wo hast du denn ein Handwerk gelernt?
Ja, also ich habe ursprünglich BWL studiert mit dem Schwerpunkt Marketing. Und ich fand Marketing immer sehr spannend. Ich bin über die Kommunikation im Marketing auf die psychologischen Zusammenhänge gekommen und über diese psychologischen Zusammenhänge auf den Menschen, wie der Mensch so reagiert. Und das hat mich letztendlich in meiner Karriere gefördert. Also ich habe hier in Köln an der Uni, das ist ein Institut, das an der Uni Köln angeschlossen ist, systemisches Coaching und Change Management gemacht. Und habe dann eine Business-Trainer-Ausbildung gemacht und sämtliche weitere Fortbildungen, weil ich gemerkt habe, ich brauche etwas, wo Business, also Unternehmer, aber auch der Mensch, Team, Menschen und so, was da so Hand in Hand geht. Und so bin ich dann auf Unternehmensberatung für Personal- und Organisationsentwicklung gekommen.
Was unterscheidet denn die Steuerberaterbranche von normalen Unternehmen?
Okay, sag mir, Daniel, was ist in Anführungsstrichen normal in der heutigen Zeit? Ich sag mal so, aus dem Mittelstand, weil ich sehr viel, also früher habe ich viele verschiedene Branchen kennengelernt. Ich war in Konzernen, im Mittelstand, in Kleinunternehmen. Ich habe für mich entschieden, in den mittelständischen Unternehmen zu bleiben, weil in den Konzernen einfach die Entscheidungen viel länger brauchen und dort die Regularien andere sind. Aber was unterscheidet jetzt Konzerne zum Mittelstand? Gut, die haben Budgets, die sind gut strukturiert und haben natürlich auch Budget für Personalentwicklung. Da muss man nicht drüber diskutieren, warum das notwendig ist. Das ist einfach ein Basic. Also wenn du Führungskraft werden willst, dann stellt sich die Frage, willst du erstmal Fachexperte sein oder warum überhaupt Führungskraft? Und da gibt es Assessment-Zentren und man durchläuft quasi, bevor man sich entscheidet, bestimmte Dinge, um für sich selber zu testen, liegt mir das wirklich und ist die Vorstellung von einer Führungskraft wirklich die, die mit meiner Persönlichkeitsstruktur so zusammengeht, ja, worauf ich auch Lust habe. Oder bleibe ich doch lieber bei meinem Fachexpertentum und da sind die sehr gut aufgestellt. Im Mittelstand ist das schon anders. Da ist es halt so, dass in größeren Unternehmen Personalentwicklung schon Bestandteil ist, in kleineren Rahmen wie jetzt bei Konzernen, aber in manchen halt eben noch nicht. Und in der Steuerberaterbranche ist mir schon 2015 aufgefallen, dass Personalentwicklung eher so abhängig von Lust und Laune des Mitarbeiters ist und weniger von strategischer Ausrichtung.
Hättest du mich vor 10 Jahren gefragt, ob ich es eine gute Idee gefunden hätte, als Coach nicht Steuerberater zu gehen? Oh Gott, auf gar keinen Fall. Die meisten sind ja doch irgendwie so Einzelkämpfer oder kleinere Sozietäten. Und wie du gerade schon sagst, die haben dafür kein Budget frei und die erachten so ein Coaching vielleicht auch nicht unbedingt für sinnvoll.
Ja, das zeigt sich allerdings jetzt so in den letzten 5 Jahren insbesondere. Ich war ja in der Pandemiezeit sehr viel mit dem Thema Feel-Good-Management auf dem Markt. Und dort haben wir sehr viel auf strategische Ausrichtung geschaut. Und da gab es einfach kein Bewusstsein für, ne? Das hat sich jetzt in den letzten Jahren gewandelt, wobei es gibt immer noch viele, die sagen, ich brauche keinen Coach, ich kann das alles. Ich sehe das anders. Ich glaube nicht, dass jeder von uns alles kann. Und meine Erfahrung ist einfach mit Institutionen oder auch mit einzelnen Kanzleien und auch Teams, dass wir sehr hohen Bedarf haben und dass wir heute einfach Soft Skills brauchen, die in Ausbildung eines Steuerberaters einfach nicht Bestandteil der Ausbildung sind. Ich rede davon Kommunikation, Führung und so weiter.
Ja, leider ja. Ne? Wir sind fachlich alle immer top ausgebildet, sage ich, aber es fehlt komplett der Bereich Strategie. Da fängt es schon an, ich sage mal Menschenkunde, um es so zu nennen. Das ist da irgendwo ein bisschen außen vor gelassen bei uns, was sehr schade ist. Was würdest du denn sagen, wer kommt häufiger auf dich zu? Größere Kanzleigruppen oder dann doch auch eher so der Einzelkämpfer, der mit so seinem kleinen Team mal Konflikte hat?
Also sowohl als auch. Die Zusammenarbeit mit kleineren Kanzleien bildet sich anders ab wie mit größeren Kanzleien. Doch gerade die kleinen Kanzleien brauchen einen Sparring-Partner. Die kleinen Kanzleien haben ganz andere Ressourcen und die kommen dann doch schon, wenn sie an einem bestimmten Punkt sind, wo sie einfach nicht mehr weiterkommen oder gesundheitlich vielleicht auch irgendwie etwas erleiden mussten. Also da fängt es eher über die persönliche Ebene an. Die größeren Kanzleien kommen über die tatsächlichen größeren Themen. Also wir haben eine Strategie, wie nehmen wir die Mitarbeiter mit, wie müssen wir das aufbauen, in welchem Zeitraum kann man das tun. Also da sind wir auf einer ganz anderen Ebene unterwegs.
Für mich persönlich war so ein bisschen der schwierigste Sprung, also sind ja auch sehr stark gewachsen. Und die größte Herausforderung war dann von der Individualbetreuung, ich sag mal, in die Felddeckung zu kommen. Also man sagt, alle Partner und Mitarbeiter kennen dann auch sehr persönlich. Und die können ja gut einschätzen. Und irgendwann kommt der Punkt, wo man einfach zu viele Personen hat und man kriegt diese persönliche Betreuung nicht mehr hin. Und da haben wir für uns gemerkt, okay, das ist ein ganz kritischer Punkt. Den haben wir auch nicht immer gut gelöst. Ich meine, wir haben es wohl im Nachgang dann erkannt, woran es liegt. Aber das war für uns ein ganz wichtiger Punkt. Würdest du das auch bestätigen oder siehst du da noch andere Punkte, die vielleicht noch kritischer werden können?
Also das ist definitiv, Wachstum ist definitiv ein Punkt, ob jetzt auf der prozessualen, strukturellen Ebene oder auf der anderen Ebene. Also da wird sich zu wenig auseinandergesetzt mit dem Thema, wenn wir jetzt so gewachsen sind. Also ich habe jetzt eine Kanzlei, die hat jetzt 15 Mitarbeiter mehr, also 100% Wachstum. Und da muss ich natürlich die Organisation in der Struktur verändern, weil zwei Partner nicht 30 Mitarbeiter oder jeweils 15 Mitarbeiter führen können. Das ist einfach zu viel. Aber da fehlt auch wieder ganz häufig das Argument, kennst du sicher auch, Daniel, ist die Zeit, der Alltag, die vielen Aufgaben. Ich könnte jetzt eine ganze Palette runterreden, kennt jeder Steuerberater. Doch das Bewusstsein für Wichtigkeit, und deswegen sprechen wir ja auch, ist, dass nur die Inhaber oder die Partner diese Aufgabe übernehmen können. Das können halt nicht die Mitarbeiter. Und es ist auch eine Erwartungshaltung aus dem Team heraus, gerade bei Wachstum, dass sich die Chefs darüber Gedanken machen.
Wie viel Zeit muss ich denn, also jetzt nehmen wir so eine Kanzlei, 15, 30 People, wie viel Zeit muss ich denn da investieren in Coachings, dass das Ganze gut funktioniert? Ist das eher so, sag ich mal, eine Stunde die Woche oder wie kann man das eingrenzen?
Ich unterscheide erstmal Coaching von Beratung. Ich glaube, das ist nochmal für alle wichtig. Das sage ich immer wieder. Coaching ist ja, dass wir auf die Inhaber schauen und da die aktuelle Situation betrachten und wo stehen die auch in der persönlichen Entwicklung. Und bei der Beratung ist, dass wir den ganzen Kanzleikontext betrachten, also die Ebene der Mitarbeiter, der Führung, der Mandanten, der Prozesse, der Strukturen. Und deswegen arbeite ich gerne so, je nach Kanzleigröße, also bei 15 Mann würde ich sagen, 1 bis 2 Tage Strategietag wo es vorher Hausaufgaben gibt, die zu erarbeiten sind, damit ich dann mich gut vorbereiten kann. Und anschließend, das hängt auch immer so ein bisschen von den Zielen und den Zeitplan und den Ressourcen ab, alle 14 Tage, einmal im Monat einen Call, den man online macht, 90 Minuten, um halt eben nach dem Strategie-Meeting auch in die Umsetzung zu kommen. Also nicht nur Ziele zu formulieren, weil das höre ich jetzt immer häufiger. Ja, Ziele habe ich, aber umsetzen können wir nicht. Das stimmt mich immer traurig und deswegen halte ich gerne nach, dann mit Coaching. Warum wurde nicht umgesetzt? Was muss dafür im Alltag anders werden? Und so weiter.
Das ist aber ein ganz wichtiger Punkt. Also ich bin ja in meiner Kanzlei freigestellt von operativen Tätigkeit und selbst ich merke manchmal, dass man für Coaching und Strategie dann auch die Zeit fehlt. Dann denke ich mir auch, ja klar, wie soll das denn dann der Partner machen, der vor Ort noch ein ganzes Team betreut und dann noch irgendwo fachlich alles managen muss. Das ist also unglaublich wichtig, dass man einen Ansprechpartner hat, der das Ganze ein bisschen mit steuert und auch vielleicht ein bisschen verbindlicher macht.
Ja, absolut. Also ich glaube aber auch, meiner Erfahrung nach ist es so, dass es den roten Faden in der Strategiearbeit nicht gibt. Und ich gebe den Kanzleien einen roten Faden mit und sage, wir machen das einmal gemeinsam und Ziel soll es sein, dass du mit diesem roten Faden in der Zukunft das auch mit deinen Partnern und oder halt eben, je nachdem, wenn man alleine ist, da auch zumindest weiß, nach welchen Schritten die Strategiearbeit stattfinden soll, weil du ja auch Budgets errechnen musst. Ja, und ich mache halt auch die Erfahrung, Budgets haben wir nicht. Es wird freigegeben, was freigegeben werden muss, aber wir planen nicht für die Personalentwicklung oder für Team Spirit, Teamentwicklung und so planen wir keine Budgets. Und das ist natürlich ein Bestandteil der strategischen Ausrichtung, dahin zu kommen, unternehmerischer zu denken.
Weiß nicht, ob du das darfst du hier mal so, also du musst ja keine Namen sagen, aber kannst du so Fälle umschreiben, die mal besonders gut gelaufen sind oder auch gerne mal was nicht gelaufen ist? Ich sag mal, man lernt ja aus den Fehlern.
Ja, also eine Kanzlei mit 4 Partnern, unterschiedliche Generationen, Kanzleigröße, so 28 Mitarbeiter, ein Standort. Die Partner führen alle Mitarbeiter, weil jeder Mitarbeiter für jeden Partner Mandatsbetreuung irgendwie eine Aufgabe hat. Die Mitarbeiter haben öfter Stimmungsschwankungen, weil sie müssen sich 10-mal am Tag umorientieren, je nachdem, wem sie zuarbeiten und sind häufig verunsichert. Haben wir erst im Nachgang rausgefunden, weil jeder Partner andere Erwartungshaltungen hat und andere Gewohnheiten. So, also das führt natürlich dann zu Stress und nachdem wir dann da zusammengekommen sind, haben wir sehr schnell herausgefunden, dass die Partner überfordert sind, mit Stresssituationen und Stimmungsschwankungen umzugehen im Team. Sie wussten nicht, wie setzen wir an, wie können wir eine bessere Stimmung. Also sie waren schon wirklich bereit, über Benefits hinaus ganz viel Zeit und Gespräche zu investieren, sind aber nicht wirklich weitergekommen. Und mit einem ersten Coaching mit allen 4 Partnern haben wir festgestellt, naja, wir müssen erstmal ein Rollenverständnis haben, dass wir hier nicht nur die Partnerrolle haben, sondern halt auch die Steuerberaterrolle haben, auch die Führungskraftrolle haben und diese Rollen einfach nicht voneinander abgrenzen und dass diese Rollen einfach auch ihren Platz im Kalender brauchen, um die Aufgaben auch gerecht zu werden. Also das haben wir mit Coaching sehr gut hingekriegt. Dadurch wurde das Team sicherer, konnte sich viel besser orientieren, obwohl sie die gleichen Aufgaben weiter nach wie vor für die Partner erledigt haben in der Mandatsbetreuung. Also das ist auch etwas, was man relativ schnell umsetzen kann. Hier ist einfach nur wichtig, dass die Bereitschaft der Partner, alle Partner auch vorhanden ist. Das ist nicht immer gang und gäbe in einer Partnerschaft und ja, aber ohne das geht's einfach nicht. Wenn einer der Partner etwas tut und sich coachen lässt und der andere nicht, dann hat das Auswirkungen auf das Team. Immer.
Okay. Jetzt ist es ja so, ich sag mal, besser ein Partner lässt sich coachen als gar keiner. Aber kommt das denn häufiger vor, dass da, sag ich mal, nur ein Teil des Teams sich coachen lässt und das andere Team sagt, nee, da mache ich nicht mit?
Ich meine, klar, absolut.
Funktionieren finde ich aber schwieriger.
Ja, ich betreue so eine Kanzlei tatsächlich auch, wo zwei Partner sind, auch ein Standort 40 Mitarbeiter. Ein Partner kommt zum Coaching und es zeigt halt eben auf, dass durch die fehlende Bereitschaft des zweiten Partners immer wieder neue Herausforderungen in der Partnerschaft aufkommen. Und das führt schon zu Frustration auf dieser Ebene. Und der eine fühlt sich blockiert und der andere sagt, ich lese Bücher und kann mir da das Wissen rausholen. Und dadurch hat das wieder auf die zweite Führungsebene sehr, sehr viele Themen, die das so mit sich bringt. Und die zweite Führungsebene, da haben wir schon mal professionelle Einführung in das Thema Mitarbeiterführung und auch Schulung im letzten Jahr umgesetzt. Und das heißt, die haben da schon mal ein Rollenbewusstsein, sind sich bewusst, was ihre Aufgaben sind, aber kommen immer wieder mit dem anderen Partner in Diskussionen und auch in Konfliktsituationen.
Gibt es ja da auch so, ich sag mal, so ganz harte Lösungen nach dem Motto, entweder lässt du dich jetzt auch coachen oder wir müssen das beenden, die Geschäftsbeziehung, oder kommt das dann doch nicht so weit?
Für mir ist es halt einfach wichtig, ich habe ein Zukunftsbild und sage, wir selber bei der GBC mit meinem Team stehen für Zufriedenheit, nicht nur am Arbeitsplatz, sondern generell. Und dafür setzen wir uns ein. Und da ich die Kanzlei, von der ich gerade erzählt habe, nicht berate, sondern nur coache, haben wir unser Geschäftsmodell angepasst und haben gesagt, keiner bekommt ein Coaching ohne Beratung. Also daraus haben wir gelernt, weil wir einfach da auch Unzufriedenheiten immer wieder spüren, wenn wir nicht weiterkommen.
Wie machst du das denn? Ich meine, du hast ja ein Team hinter dir im Rücken, aber deine Zeit ist ja begrenzt. Und ich sage jetzt mal, man muss sich auch die Zeit nehmen für die Kunden. Arbeitest du dann auch deutschlandweit oder machst du das nur bei dir in der Region?
Nein, ich arbeite deutschlandweit. Es gibt ja auch durchaus Kanzleien, die mehrere Standorte haben. Wir arbeiten also hybrid. Ich fahre auch vor Ort in die Kanzlei und wir machen die Zwischentermine online. Ich habe natürlich nur ein gewisses Pensum an Zeit und daher habe ich auch nur eine bestimmte Anzahl an Kanzleien, die ich im Jahr betreuen kann. Ich arbeite aber auch mit Freiberuflern zusammen, die auch mit mir zusammen Erfahrungen gemacht haben, auch von mir gelernt haben, sodass ich diese auch in die Projekte mit einbeziehen kann. Zumal wir ja auch Feel-Good-Manager einmal im Jahr fortbilden, um das Handwerkszeug auch in den Kanzleien zu etablieren. Die Feel-Good-Manager sind nicht diejenigen, die den Obstkorb dahinstellen, sondern die einfach schauen, dass es auch den Inhabern gut geht, dass die sowohl Bindeglied zum Team, aber auch zum Inhaber sind. Und Feel-Good-Management ist keine Einbahnstraße. Und deswegen habe ich mir vor ein paar Jahren überlegt, okay, mein Wissen muss ich irgendwie weitergeben und es gibt immer in der Kanzlei jemanden, der die gute Seele im Haus ist, sage ich mal, und menschenorientiert, und die bilden wir aus und die sind dann auch in der operativen Umsetzung jeden Tag mit einer anderen Kompetenz, mit einer erweiterten Kompetenz im Hause und können das Ganze mitsteuern.
Finde ich ja super interessant. Also wenn ich jetzt in meinem Team habe und sage, okay, der macht jetzt hier den Feel-Good-Manager oder wie man das nennen möchte, ist das denn dann, ich sage mal, jemand aus dem Sekretariat? Ist das eine Führungskraft? Ist das ein fachlicher Mitarbeiter oder ist das gemischt?
Ja, das ist schon sehr gemischt. Man darf sich das auch so vorstellen. Das heißt ja nicht, dass die Person 100% nur Feel-Good-Management in der Kanzlei macht, sondern so im Regelfall 15 bis 25% seiner Arbeitszeit freigestellt bekommt für diese Position. Und auch da in der Fortbildung erarbeiten wir wirklich ein individuelles Konzept nach der Kanzleistrategie, nach der individuellen Kanzleistrategie. Also das ist jetzt keine theoretische Ausbildung, wo wir sagen, hier, wir geben dir das an die Hand und mach, sondern diese Fortbildung ist zusammengesetzt aus Persönlichkeitsentwicklung des Mitarbeiters, weil jeder ja seine Person mitbringt und da an der Position ja auch wachsen darf, die Rolle einnehmen darf und auch verstehen muss, was dahinter liegt. Und weil der plötzlich auch Teil des Strategen wird in der Kanzlei. Und sie analysieren halt, was so die Thematiken sind. Häufig ist ja Kommunikation das Thema, dass es Kommunikationsmissverständnisse gibt, die dann zu Problemen werden, aus Problemen entstehen Konflikte und dann sind alle überfordert. So, und ja, und dann geht der der Feelgood Manager zum Kanzleileiter und sagt ihm, also das sind unsere Themen und wir müssen die Ursache rausfinden und ich habe mir Folgendes überlegt und was hältst du davon, wenn wir die Personalentwicklung mit dem Feelgood Management so und so kombinieren, um unser Kanzleiziel zu erreichen. Also ich gebe einfach mal ein Beispiel, auch wenn für mich Digitalisierung und vielleicht auch für dich derzeit ganz normal ist, ist aber für viele das noch ein großes Thema. Von KI will ich jetzt gar nicht reden. Und was alleine Digitalisierung an Gedanken auslöst bei Menschen, sind sehr unterschiedlich. Und viele Menschen haben nach wie vor Angst, weil sie ihr Arbeitsverhalten verändern müssen. Und immer dann, wenn der Mensch selber was verändern muss, dann stoßt er auf Widerstand. Und da hilft halt einfach der Feelgood Manager, diese Widerstände aufzulösen, um in die Digitalisierung dann auch wirklich diese Ziele zu erreichen und auf den gleichen Stand zu kommen. Also ich mache die Erfahrung, dass Tools in den Kanzleien da sind. An Geld scheitert es nicht, aber es scheitert an dem Wissensstand der unterschiedlichen Mitarbeitern. Also es gibt nicht so einen gleichen Wissensstand. Und das ist ja so wichtig, zu sagen, wenn ich was rausgefunden habe in einem System, dann muss ich meine Mitarbeiter oder die Kollegen irgendwie mitnehmen und denen das zeigen. Aber nicht jeder nimmt das gerne an und arbeitet trotzdem nach wie vor noch so wie vorher. Und ja, da kann man gut unterstützen.
Mit dem Feelgood-Manager finde ich eine sehr gute Idee. Wir haben das bei uns auch schon mal gemacht, aber auch mit, ich sag mal, mit wechselhaftem Erfolg, um das mal so nett zu sagen. Was wir gelernt haben, man muss den schon gut ausbilden.
Absolut. Also da lege ich auch persönlich sehr großen Wert drauf. Und da haben wir wirklich sehr viel Energie drauf gesetzt und so konzeptioniert aus allen Erfahrungswerten der letzten Jahre.
Also ich sag mal, ein Negativbeispiel war, dass sich dann auch Mitarbeiter häufig dann einmal so ausgelassen haben über Führungskräfte, was aber eigentlich nicht Zielführung war, weil das nachher eher so ein bisschen Grüppchenbildung war. Das heißt, da hat dann einfach auch ein bisschen so die Coaching-Kompetenz gefehlt. Das ist auch kein Vorwurf an der Stelle. Aber man merkt halt, man muss da schon extrem gut ausgebildet sein, um diese Felder abzufangen.
Ja, genau. Also wenn die Leute, also klar ist, wir sind eine Meckergesellschaft. Grundsätzlich. Ne? Also wir sprechen, ich glaube, einmal, wenn überhaupt, über was Gutes und über schlechte Nachrichten laut Studien 11-mal. Ja? So, allein daran erkennen wir, ja, wir nutzen gerne solche Formate. Aber hier ist es ja auch ganz, mir auch ganz wichtig, dass der Feelgood Manager seine Rolle versteht. Also ich bin nicht der Kaffeeklatsch, ich bin auch nicht dein psychischer Mülleimer, sondern ich bin eine Position, ich gebe dir meine Zeit, wir erfahren, was dich unzufrieden stellt und wenn über Führungskräfte geschimpft wird, dann muss ich die Essenz lernen, daraus zu ziehen. Und vor allen Dingen die Verantwortung zu übernehmen für das, was man sagt und sich klar zu sein, was ist meine Erwartungshaltung. Was erwarte ich denn überhaupt von meiner Führungskraft? Und das bekommen die Feelgood Manager mit auf den Weg, die Essenzen rauszuziehen, die Menschen zum Commitment einzuladen, zu sagen, willst du dich lieber noch 10-mal ärgern? Ja, und dich bei mir auskotzen, auf Deutsch gesagt, oder hast du nicht Lust, dass wir das ändern und lieber die Zeit dafür investieren, dass es dann spätestens dann und dann anders ist? Und diese Offenheit und diese qualitativen Gespräche, die haben wir nie irgendwo gelernt, weder in der Schule noch in der Ausbildung. Klar, das muss man dann lernen.
Der Feelgood Manager auch zuständig, um, ich sag mal, ganz einfache Sachen zu machen, einen Präsentkorb, wenn einer ein Kind bekommt oder die Geburtstagskarte oder man, ich sag mal, eine Blume im Büro hinstellen, gehört das auch zu dessen Aufgaben oder sagt man, nee, das gehört gar nicht dazu?
Das gehört, also die Blume dahinstellen, da können wir jetzt diskutieren. Ja, aber genau diese kleinen Dinge umzusetzen, an den Geburtstag zu denken, an Jubiläum. Also ich mache die Erfahrung, dass oft vergessen wird, dass ein Mitarbeiter Jubiläum hat oder so, ja. Also ein Jubiläum, den Überblick zu behalten, um halt eben das Emotionale mit zu stärken. Das ist auch mit Aufgabe des Feel-Good Managers auf jeden Fall.
Das wäre ja auch für mich als Chef eine Riesenhilfe, wenn ich dann nicht immer selber dran denken muss oder im Zweifel geht es einem auch schon mal ganz gerne durch. Dann ist nachher der Mitarbeiter auch nicht ganz zufrieden, wenn man sich an ihn gedacht hat. Und das war ja eigentlich nie eine böse Absicht. Von daher ist das schon eine riesige Hilfe.
Genau, also das war auch so ursprünglich meine Absicht, zu sagen, wir müssen die Kanzleinhaber irgendwie den Rücken stärken. Die können nicht an alles denken. Und deswegen haben wir da den Feelgood Manager einfach für die Kanzleikultur, ne? Also die Kanzleikultur auf ein Next Level zu bringen. Denn wir haben einfach unsichere Zeiten im Außen. Und wenn wir dann am Arbeitsplatz, was ja für uns Menschen ein wichtiger Platz ist, weil wir einfach unheimlich viel Energie und Zeit dort verbringen, wenn wir da Sicherheit aufbauen können und eine wirklich vertrauensvolle Kultur schaffen und dann auch emotional binden, dann sehe ich da einfach für Arbeitgeber den größten Hebel.
Ja, das ist wohl so. Das ist, ich sag mal, wir bestehen ja, die Steuerkanzlei bestehen als Menschen. Das ist ja das Wesentliche, was wir haben. Ich finde das ja ganze Thema unglaublich spannend. Wir sind aber leider schon ein bisschen am Ende unserer Sendezeit angekommen. Hast du am Schluss noch irgendwo einen Tipp für uns, wenn man sich für das Thema interessiert, wo man nochmal ein bisschen tiefer reingehen kann? Vielleicht schon eine andere Podcast-Folge, ein Seminar von dir. Kannst du da irgendwas empfehlen?
Ja, also zum einen gibt's Tax Talk, weil Werte zählen. Das ist mein Podcast. Findet ihr bei Spotify. Zu verschiedenen Themen könnt ihr gern reinhören. Link findet ihr auf jeden Fall. Dann ist es das Thema Feelgood Management. Also im September machen wir mal die Fortbildung. Da könnt ihr über unsere Homepage draufschauen. Gibt's auch Informationen zu. Und gerade was das Strategische betrifft, da gibt es zweimal im Jahr Strategie-Workshops, die wir auch in Gruppen machen für all die Kanzleien, die sich das 1:1 nicht leisten können. Gibt es das günstiger und da könnt ihr auch dann über unsere Homepage drauf schauen.
Ja, also ein ganz tolles Angebot. Vielen Dank, dass du die Zeit für uns genommen hast und heute dabei warst. Und ja, vielleicht schaffen wir noch mal eine weitere Folge.
Herzlichen Dank, Daniel.
Das war's mit unserem Kanzlei-Podcast. Die Steuermannschaft bedankt sich fürs Zuhören und freut sich über weitere Follower und Likes. Bis zum nächsten Mal, wenn wir wieder gemeinsam Kurs Richtung Zukunft setzen.